denke, mit dem, was wir heute Morgen gehört haben, der Herr gibt uns Perspektive und Verständnis und er lädt uns ein zu einer Reise, zu einer langen Reise, die nicht nächstes Jahr oder in 3 Jahren zu Ende sein wird. Aber eine Sache ist zu sehen, okay, es geht in was Neues, in ein neues Land hinein, und dann eine andere Sache ist auch, ausgerüstet zu sein oder genügend Reiseproviant zu haben oder vorbereitet zu sein. Was ich jetzt bringen möchte, hat die Überschrift Satt und frei in dem Herrn. Schöner Titel, ne? Habe ich noch nie benutzt, aber der hat mich sehr angesprochen, kam mir so: Satt und frei in dem Herrn. Und ich beginne mit einem Vers hier in Matthäus 6 und du denkst, jetzt geht's gleich ans Opfern, aber nein. Ganz anders. Matthäus 6, ab Vers 19. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und das ist ein wichtiges geistliches Gesetz, das Jesus uns hier beschreibt. Und er möchte, dass wir das für uns gebrauchen. Es soll nicht etwas sein, was uns anklagt oder verurteilt, sondern es soll etwas sein, was wir für uns arbeiten lassen. Ja, ein Gesetz funktioniert sowieso, ja, aber wenn wir uns in richtiger Weise positionieren und zu diesem Gesetz verhalten, dann kann es für uns arbeiten. Ja. Und es geht darum, dass unser Herz am Herrn hängt, unser Herz an den ewigen Dingen hängt. Das ist von Natur aus nicht der Fall und das ist auch nicht automatisch schon der Fall, nachdem wir uns bekehrt haben. Wiewohl meistens, wenn man sich zum ersten Mal dem Herrn zuwendet, eine große Phase der Begeisterung und der Freude da ist, aber doch, bis die tiefen Schichten und Bereiche unseres Herzens und all unsere Sehnsüchte und Wünsche und Begierden und all das wirklich voll auf den Herrn ausgerichtet ist, das ist ein gewisser Prozess. Ja? Und dieser Prozess geschieht nicht irgendwie so von alleine, sondern hat etwas mit uns zu tun und wir können uns da hineingeben und wir können dafür sorgen, dass unser Herz da oben ist, dass unser Herz wirklich voll und ganz beim Herrn ist. Und das hat etwas damit zu tun, mit dem, was wir wertschätzen. Wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein. Das heißt, bestimmte Dinge sind dir wichtig, bestimmte Werte halt hältst du hoch und schätzt die. Und automatisch, indem du die schätzt, wird dort dein Herz sein. Ja? Und wenn du jetzt neue Werte bekommst durch den Heiligen Geist, durch das Wort Gottes und auf diese schaust und die entwickelst und die immer mehr wertschätzt, dann wird dein Herz auch dort sein. So ist eine Verantwortung, die wir haben, unsere Hingabe, unsere Liebe, unsere Leidenschaft für den Herrn zu kultivieren. Ja, indem wir Schätze sammeln im Himmel, indem wir auf das bauen, was ewig ist. Paulus sagt, Kolosser 3, wir sollen nicht auf das sinnen, was auf der Erde ist, sondern wir sollen auf das schauen, was oben ist. Ja? Also wir haben die Möglichkeit, leider, obwohl wir erfüllt sind vom Heiligen Geist, obwohl wir errettet sind, wir können auch weiter in irdischen Sphären uns bewegen. Wir können aber auch wegschauen davon und wir können uns unseren Stand, unsere Identität gründen im Himmel. Wir können das und wir sollen das auch und wir sind dazu eingeladen. Und darum soll es also hier heute in dieser Nachmittagssession gehen. Wir sollen wirklich die Dinge, die ewig sind, die für Gott wertvoll sind, wirklich schätzen und denen nachgehen. Und unser Herz wird verändert werden. Unser Herz wird in diese Bereiche hineinkommen. Und Gott möchte, dass wir ungehindert, ungebremst auf ihn ausgerichtet sind und für ihn da sind und für ihn leben und von nichts abgelenkt werden, nichts von eigenen Dingen und nichts, was von anderen Menschen kommt. In keiner Weise sollen wir aufgehalten oder abgelenkt werden. Es gibt viele Dinge, auch im gemeindlichen Alltag, die uns aufhalten möchten. Und wir müssen unser Herz bewahren. Das ist ein Prozess. Und wir müssen daran arbeiten, immer wieder, immer wieder. Und ihr wisst, dass wir als neutestamentliche Gläubige diese Identität doch oder diese Berufung, diesen Auftrag haben, dass wir Priester sein sollen. Wir sollen für ihn da sein. Und eigentlich erst, wenn wir diese Identität ergreifen und da hinein uns begeben und anfangen, das zu erforschen und zu entdecken und anfangen auszuleben, dann erst können wir von wirklichem Dienst sprechen. Vorher, das ist alles nur Vorbereitung. Ja? Der Grund, warum wir hier sind, warum nach der Errettung, als wir Jesus angenommen haben, wir nicht entrückt worden sind, weil Gott hier Priester braucht. Das ist der Grund. Ja? Und die Gemeinde muss aufwachen. Und jeder Einzelne muss aufwachen und erkennen, hey, wir sind nicht dafür da, dass wir schöne Versammlungen haben. Wir sind nicht dafür da, dass wir wachsen. Manche Leute glauben ja, und das Ziel der Gemeinde ist, dass sie wächst. Ja? Dass wir von 100 auf 200 kommen oder von 300 auf 600. Wenn das geschieht, das ist wunderbar, aber das ist nicht unsere erste Aufgabe. Ja? Unsere erste Aufgabe ist, dass wir verwandelt werden und dass wir Partner Gottes werden, dass wir mit ihm zusammenarbeiten und wir seine Priester sind, weil durch diesen Priesterdienst kann er Dinge tun, die er ohne uns nicht tun kann. Gott hat sich nun einmal festgelegt, der Segen kommt vom Himmel durch Vermittler, durch Priester. Das ist nicht der eine, der vorne steht, ja? Sondern das sind wir alle. Das allgemeine Priestertum ist angeblich schon wiederhergestellt seit der Reformation. Wir sind weit davon entfernt. Ja? Jetzt haben wir statt einen Priester, haben wir vier oder fünf, die irgendwas tun in der Gemeinde und der Rest lässt sich unterhalten. Ja? Vom allgemeinen Priestertum, dass wir wissen, was unsere Aufgabe ist und wir tun sie, auch wenn der Pastor nicht daneben steht. Wir tun sie, weil von Gott wir motiviert sind und wir haben einen Dienst 7 Tage die Woche, ohne dass jemand hinterher ist. Ja, tust du auch deinen Dienst, denkst du an deine Pflichten. Ja? Von diesem Lebensstil sind wir noch weit entfernt, oder? Jedenfalls, ich spreche von Deutschland. Die Schweiz kenne ich zu wenig. Wir sind weit davon entfernt. Unsere Vorstellung von Gemeinde ist Veranstaltungen. 2, 3 Versammlungen pro Woche. Ja? Aber dass wir eine Lebens- und Dienstgemeinschaft sind und dass wir alle rund um die Uhr einen Platz haben und dass wir alle ständig einfach damit beschäftigt sind, Gottes Reich voranzubringen. Diese Mentalität ist noch nicht durchgebrochen. Ja? Sondern man lebt sein Leben. Ach, heute ist Mittwoch, da haben wir wieder unsere Bibelstunde. Ja? Und dann kurz vorher zupft man sich noch so zurecht und bringt sich so wieder in Fassung und Fassung und so, dass man da auftreten kann und nicht zu sehr auffällt. Ja? Danach geht man nach Hause und dann lebt man wieder sein Leben. Bis, ach, jetzt ist wieder Versammlung. Ja? Und dann legt man wieder sein siegreiches, charismatisches Lächeln auf. Ja? Geht in die Versammlung. Hallo Bruder, preis dem Herrn. Und dann geht man nach Hause. Und das, was man zu Hause tut, und während der Woche tut, hat mit dem, was man sonntags getan und gehört und gesungen und erklärt und gebetet hat, manchmal ganz, ganz wenig zu tun. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Das bedeutet, wir leben noch nicht das, was wir vorgeben zu glauben. Und das ist, was Gott möchte. Uns da hineinbringen. Ja? Und für diesen Weg der Entäußerung, für diesen Weg der Veränderung, für diesen Weg der Vorbereitung, diese Spannung zwischen unserer Berufung, diesem inneren Wissen, Gott wird etwas Gewaltiges tun und ich werde Teil davon sein. Diese Spannung auszuhalten und darin nicht müde zu werden, aber auch nicht loszulassen, das zu hoffen und dem nachzugehen, erfordert einen ununterbrochenen Nachschub von himmlischer Energie. Das können wir nicht aus uns selbst heraus tun. Gerade bevor ich hier kam, rief mich eine liebe Schwester an und lud mich ein, im Auftrag der Gemeindeleitung dort in die Gemeinde zu kommen und sagte, ja, es sind gerade einige Älteste ausgestiegen, sind ausgebrannt und der Pastor ist auch ausgebrannt und die Pastorenfrau auch und wir möchten dich gerne einladen. Ich dachte, na, was für erfrischende Perspektiven. Ja? Ja, warum sind sie denn ausgebrannt? Warum denn? Weil sie nicht beachten, was Gottes Wort sagt. Weil sie versuchen zu dienen, zu dienen, zu dienen und sie versuchen zu geben, was sie nie vom Himmel bekommen haben. Und wenn wir aus dieser Balance, ich gebe, was ich bekommen habe, aus der herausgehen und nur aus Pflicht und wir müssen ja den Leuten dienen und der Laden muss hier laufen und es muss weitergehen, aus dieser Motivation heraus dienen. Was wir geben, wird nicht mehr himmlische Energie sein, es wird einfach aus unserer Persönlichkeit, aus unserer Seele sein. Und das mag für eine Weile noch irgendwie den Laden aufrechterhalten, aber geistlicher Input, der die Leben berührt und verändert und nach vorne bringt, ist es schon lange nicht mehr. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis das Schiff den Eisberg rammt. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, weil wir schon in gefährlichen Gewässer uns bewegen. Und das darf nicht passieren. Und wenn wir eine Sicht haben, Gott tut etwas Neues. Da ist etwas. Das ist noch nicht da. Aber wir ahnen es, wir sehen es und wir wollen solche sein, die dafür rufen und andere motivieren. Dann brauchen wir als allererstes selber dieses Leben, wo der himmlische Nachschub ununterbrochen fließt. Ununterbrochen. Ja? Und gerade wenn wir in schwierigen Situationen sind, wir sehen so viel Unechtes und Ungereimtes und Heuchlerisches und Verlogenes und so weiter. Wir brauchen göttliche Kraft, um unser Herz zu bewahren. Was nützt uns? Wir wissen alles, was falsch ist, aber wir sind verbittert. Wir werden nichts mehr tun können. Wir werden zwar vielleicht mit dem Finger zeigen können und können sagen, das und das und das ist falsch, aber wir sind selber schon erstarrt. Leben fließt nicht mehr aus uns. Das darf nicht sein. Das darf nicht passieren. Und der Gott, dem wir dienen, ist der Gott, der in der Wüste sättigt. Ich will deine Seele sättigen an dürren Orten. Vielleicht hast du das Gefühl, wo du herkommst in deiner Gemeinde, ist ein dürrer Ort. Ja, dann nehme ich Jesaja 58. Ich will die Seele sättigen an dürren Orten. Das ist ein Ort, wo du gesättigt werden kannst. Du sagst, du musst mal unser Gottesdienst erleben. Dann weißt du, warum man da nicht satt werden kann. Ich rede nicht von Gottesdiensten, ich rede von an diesem Ort, wo Gott dich jetzt hingestellt hat, wenn er dich dort hingestellt hat. An diesem Ort. Doch du selber streckst deine Antennen aus oder anders ausgedrückt, du bohrst deinen eigenen Brunnen und du sorgst dafür, dass das Wasser des Lebens fließt. Mache nicht deinen Pastor, deinen Hauskreisleiter oder irgendjemand, wenn du Pastor bist, deine Ehefrau, mache niemand anders verantwortlich. Wenn du auf dem Trockenen bist, dann deswegen, weil du den Nachschub nicht mehr hast fließen lassen. Du bist für deinen eigenen Zustand verantwortlich. Und wenn Gott sagt, er kann an Orten der Dürre unsere Seele sättigen, dann müssen wir herausfinden, wie kann das geschehen? Wie kann ich gesättigt werden, auch wenn ich aus Predigten so wenig kriege? Wie kann ich gesättigt werden, wenn ich nicht mehr verstehe, was bei uns eigentlich zu Hause abläuft? Wie kann ich gesättigt werden? Von Gott selbst. Von Gott selbst. Wir müssen lernen, jeder einzelne von uns, regelmäßig, jeden Tag. Den Weg zu bahnen, durch all die Widerstände des Fleisches, von Unlust und keine Zeit und ach, zu schwierig und geht jetzt nicht und Telefon klingelt gerade oder hoffentlich klingelt jetzt gleich das Telefon, dass ich einen Grund habe, meine stille Zeit, die sowieso nichts bringt, abzubrechen. Lauter solche Widerstände von Lähmung, von Gleichgültigkeit und all das. Wir müssen lernen, das zu durchbrechen, jeden Tag. Je regelmäßiger das ist, umso einfacher wird es werden. Das geistliche Leben kommt nicht durch einsame Klimmzüge, die ich irgendwann einmal mit letzter Kraft so tue. Jetzt kommt der Durchbruch. Sondern jeden Tag. Jeden Tag. Wir können einmal zur 3. Mose gehen und wir sehen dort diese herrliche Beschreibung dort, diese Aufgabe der Priester. Und das ist im geistlichen Sinne ganz genauso auch für uns heute. 3. Mose. Kapitel 6. Das Gesetz vom Brandopfer. Ich lese einmal hier die ersten 6 Verse. Der Herr redete zu Mose, befiehl Aaron und seinen Söhnen und sage, dies ist das Gesetz des Brandopfers. Bitte, es ist ein Gesetz, nicht ein Vorschlag. Dies ist das Brandopfer, soll auf seiner Feuerstelle sein, auf dem Altar, die ganze Nacht bis zum Morgen, und das Feuer des Altars soll auf ihm in Brand gehalten werden. Und der Priester soll sein leinernes Gewand anziehen und soll seine leinernen Beinkleider anziehen über sein Fleisch, und er soll die Fettasche abheben, zu der das Feuer das Brandopfer auf dem Altar verzehrt hat, soll sie neben den Altar schütten, und er soll seine Kleider ausziehen und andere Kleider anlegen und die Fettasche hinaustragen und draußen vor das Lager an einen reinen Ort. Und das Feuer auf dem Altar soll auf ihm in Brand gehalten werden. Es soll nicht erlöschen. Und der Priester soll Holz auf ihm anzünden, morgen für morgen. und das Brandopfer auf ihm zurichten und die Fettstücke der Heilsopfer auf ihm in Rauch aufgehen lassen. Ein beständiges Feuer soll auf ihm in Brand gehalten werden. Es soll nicht erlöschen. Hast du was gemerkt hier? Dreimal kommt diese eindringliche Ermahnung, dieser Auftrag, das Feuer darf nicht erlöschen. Es darf nicht erlöschen, es darf nicht. Du Priester, bist dafür verantwortlich, dieses Feuer zu bewahren. Das Feuer zu nähren, zu pflegen, zu hegen und ihm immer wieder neue Nahrung zu geben, dafür zu sorgen, dass der Sauerstoff rankommt, die Asche wegtun und neues Holz herbeischaffen jeden Morgen. Das ist Arbeit. Die Priester könnten sagen, oh Gott, das ist doch himmlisches Feuer auf dem Altar, das kam doch direkt vom Himmel und wenn du es entzündest, bitte, dann halte du es auch am Leben. Aber hier siehst du wieder diese Zusammenarbeit zwischen Gott und den Menschen. Gott tut einen Teil, was tut er? Er gibt Feuer. Und dann sagt er, jetzt bewahre du das Feuer. Ja? Da ist wieder diese Kooperation. Wir müssen uns Gott zur Verfügung stellen, wir müssen unser Leben so einrichten, dass das Himmlische auch Raum bekommt und fortentwickelt wird und am Leben erhalten wird durch das Irdische. Es ist nicht nur Gott und es ist nicht nur deine Bemühung, sondern beides zusammen. Ja? Wenn Gott das Feuer wirft und du bist nicht der Priester, der das Holz herbeischafft und der die Flamme einfach sich selber überlässt, es wird nichts werden. Wenn du dich kräftig abmühst und du trägst dein Holz, aber wenn die Flamme nicht gekommen ist von oben, es wird auch nichts werden. Es ist beides zusammen. Gott zuerst und dann wir. Und das Leben im Geist ist eine Kooperation zwischen Gott, zwischen dem Himmel und dem Menschen. Jeden Tag. Und die konnten nicht sagen, ja, aber bitte, wir müssen auch mal Urlaub machen. Wir müssen auch mal ausspannen. Ich meine, so wichtig kann das auch nicht sein. Gott hat es betont dreimal. Bitte, das Feuer darf nicht erlöschen. Das ist das Feuer der Liebe, der Gemeinschaft, das Feuer der Heiligkeit Gottes, das brennen soll in uns. Und dazu müssen wir unseren Terminkalender aufschlagen und Raum machen. Wir müssen unsere Prioritäten durchforsten und sagen, ist das wirklich nötig, dass ich diesen Quatsch tue? Was würde passieren, wenn ich das nicht tue? Du wirst erstaunt sein, die Welt geht weiter mit vielen Dingen, von denen du glaubtest, die wären so wichtig und du tust sie nicht mehr und siehe da, es dreht sich immer noch alles. Das ist erstaunlich. So, wir sind manchmal gar nicht so wichtig, wie wir glauben. So mutig rangehen und ein paar Aktivitäten abholzen. Einfach weg damit. Und Raum machen zuallererst für Gott. Er kommt zuallererst. Jeden Morgen. Wenn du sagst, ich bin zu beschäftigt, ja, dann sei weniger beschäftigt. Versuch du nicht, Gottes Wort in dein Leben reinzupassen. Passe dein Leben in Gottes Wort hinein. Sei da radikal und hau ein paar Dinge raus. Und sage mir nicht, du hast keine Zeit. Du hast genauso viel Zeit wie jeder andere von uns auch. 24 Stunden am Tag. Ich weiß das. Wir sind da absolut alle gleich behandelt vom Herrn. Du bist nicht schlimmer dran als wir. Du hast nicht mehr zu tun. Du wählst, wie viel du dich beschäftigst. Du sagst, hey, ich muss Geld verdienen. Ja, okay, aber schau mir mal die Zeit an, oder du dir selber, die Zeit, die du zur freien Verfügung hast. Was tust du damit? Und an der Art und Weise, wie wir mit unserer Zeit umgehen, können wir erkennen, wo unser Schatz ist. Da können wir erkennen, was uns wirklich wichtig ist. Und auch wenn es harmlose Vergnügungen sind und Dinge, die nicht schuldhaft oder unrein oder irgendwie sonst verwerflich sind, ja, aber alleine schon die Tatsache, sie ziehen dich weg von Gott, ist ein Grund, sie niederzumachen. Ist ein Grund aufzuräumen und zu sagen, ich will doch, dass Gott das Beste bekommt. Ja, und nicht das, was übrig bleibt. Wir können nicht unser Leben leben und sagen, ja, und viele versuchen das auch mit Geld. Sie leben ihr Leben und wenn was übrig ist, sie möchten gerne Gott geben. Ja, aber es ist nur ein Vorsatz. Am Ende des Monats ist die Kasse leer. Und sie sagen, na, vielleicht klappt es im nächsten Monat. Ich sage dir, mit dieser Einstellung klappt es nie. Bevor du anfängst, dein Geld auszugeben, nimmst du einen gehörigen Teil beiseite und gibst es dem Herrn. Und dann kannst du ihm für Wunder vertrauen, wie du es bis zum Ende des Monats schaffst. Ja. Wenn du sagst, ja, was dann noch übrig ist, ich muss ja dies, ich muss ja das, ich muss ja jenes, es wird nie etwas übrig bleiben. Und sogar wenn dein Gehalt verdreifacht würde, es würde nie etwas übrig bleiben. Und viele von euch bekommen heute doppelt so viel Geld, wie sie vor 20 Jahren bekommen haben. Es reicht immer noch nicht. Es wird nie reichen. So, wir müssen anfangen, Gott an die erste Stelle zu setzen. In unserer Zeit, mit unserem Geld, mit unseren Aktivitäten, unserer Kraft. Und wir müssen lernen, unseren Priesterdienst zu haben, ihn zu lieben, ihn anzubeten, für ihn da zu sein, auf ihn zu warten, ihm zu erlauben, uns zu dienen. Ihm zu erlauben, uns zu stärken, Raum zu machen für seinen Dienst, wenn er nicht uns immer wieder auflädt mit göttlicher Kraft. Wir werden bald auf den Zahnfleisch gehen. Wir werden bald nur noch aus Routine funktionieren. Aber diese Begeisterung, diese Freude, diese lebendige Hoffnung, es macht Sinn, was ich tue. Ich verschwende mein Leben nicht. Ich lebe für etwas sehr, sehr Wichtiges und Wertvolles. Und das hat alles seinen Platz und das ist wirklich wichtig. Das kann nur Gott dir geben. Und das kommt nicht von Menschen. Viele Menschen auf die Schulter klopfen und sagen, ach, das ist toll, was du machst und wir finden das klasse und prima. Wenn das nicht Gott dir selber sagt, von dem Lob der Menschen kannst du nicht leben. Es hat einfach nicht den nötigen Brennwert. Es fehlt dieser Faktor Energie, der dich weitergehen lässt, der dich ausdauernd macht. Unser Lob muss von Gott kommen. Es muss von ihm kommen. Und so diese Dienerschaft, diese Priesterschaft vor ihm, das ist der Hauptschlüssel, um uns zu erheben über den Status quo. Viele haben nur so viel Energie, dass sie gerade es schaffen. Dass sie gerade den Tag irgendwie hinter sich bringen. Dass sie gerade irgendwie die Woche überleben. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, Leben zu geben im Überfluss. Unser Ziel ist nicht irgendwie zu überleben, es gerade so zu schaffen. Irgendwie so mit der Herde mitzulaufen. Das ist doch nicht unser Ziel. Unser Ziel ist, wir wollen vorangehen, wir wollen eine Richtung haben und vor allen Dingen auch die richtige. Ja, was nützt aller Eifer, was nützt alles Rennen, wenn wir hinterher feststellen, wir sind gut gerannt, aber leider die Richtung war völlig verkehrt. Das reicht noch nicht aus. Paulus sagt, Eifer alleine macht es nicht. Ja, Eifer alleine ist nicht genug. Ja, es muss der Eifer vom Herrn sein für das Richtige. Ja, so dass wir, während wir laufen, schon wissen, die Richtung stimmt. Es ist von Gott, es macht Sinn. Es lohnt sich, da zu investieren. Und wenn ich noch 10 Jahre in diese Richtung weitergehe und nicht viel Unterstützung von Menschen bekomme, es macht ja nichts. Der Himmel sagt mir jeden Morgen, Junge, so ist richtig, geh weiter. Mädchen, das ist genau der Weg. Gehen, ich bin mit dir, ich werde dich belohnen. Das musst du hören. Das muss in dir sein. Das ist, was die Schrift sagt. Die Alten hatten das Zeugnis, dass sie Gott gefallen. Das hat sie motiviert, Dinge zu tun, die extrem waren. Dieses Zeugnis, dass sie Gott gefallen. Ohne Glauben ist es unmöglich, dass wir Gott gefallen. Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben, unmöglich, dass wir Gott gefallen. Mit anderen Worten, wenn Gott uns dafür Glauben geben würde, es ist möglich. Es ist möglich, Gott zu gefallen. Und alle Pioniere in der Bibel oder in der Kirchengeschichte, die Neuland erobert haben, die neue Wege gesucht haben, die Dinge getan haben, die ihrer Zeit voraus waren, waren alles Menschen, die von Gott abhängig waren und die kein Lob von Menschen brauchten, um weiterzugehen. Und Gott ruft uns, Pioniere zu sein, Vorläufer zu sein. Er sagt, die Gemeinde, das ist noch lange nicht die Gemeinde. Noch lange nicht. Das ist ein langer Weg zu gehen. Und diese Ermutigung, diese Kraft kommt von Gott. Und Gott hat mehr im Sinn, als dir Kraft zu geben, dass du es überlebst. Dass du es gerade so schaffst. Gott hat mehr, Gott hat mehr. Gott hat Kraft, dass du aus den Niederungen des Status quo, der momentanen Situation, der Festgefahrenheit, der Schwäche, der Lähmung der Gemeinde, dich erheben kannst wie Adler und kannst fliegen in neues Territorium. Das ist, was Gott hat. Und er bietet es an, aber wir müssen da sein, wenn es angeboten wird. Wir müssen bereit sein, sagen, ja, hier bin ich wieder. Tanke mich auf, fülle mich, stärke mich. Und es geschieht durch Glauben, durch Glauben. Wir müssen glauben, sagt der Vers dann weiter, dass Gott ein Belohner ist, derer, die ihn suchen. Gott ist ein Belohner, derer, die ihn suchen. So, nicht nur mit zusammengebissenen Zähnen, jeden Morgen quälen wir uns früher aus dem Bett als normal, ja, und sagen, ja, hier bin ich bin jetzt der Priester, und ich muss es ja jetzt machen und irgendwie so. Nein, es soll im Glauben geschehen. Es reicht nicht aus, dass wir es nur tun. Einmal im Alten Testament siehst du, Gott ermahnt sie und er ist nicht zufrieden über ihren Dienst und er sagt, weil ihr mir nicht mit wie heißt das in Deutsch? Gladness of heart. Wie heißt es? Mit freudigem Herzen gedient habt. So, Gott reicht es nicht aus, dass wir ihm dienen, sondern mit freudigem Herzen sollen wir das auch noch tun. Das, meine Güte, es wird immer schwieriger. Nein, Gott selbst ist die Quelle unserer Erfrischung, unserer Stärkung, unserer Freude, unserer Ermutigung. Und wir müssen lernen, vor ihm zu erscheinen. Wir müssen lernen, diesen Weg uns zu bahnen durch den Widerstand und das Dickicht unseres Fleisches. Den Weg zu bahnen vor sein Angesicht und dort zu nehmen. Psalm 16, ich glaube Vers 11. Vor deinem Angesicht ist Freude die Fülle. Vor deinem Angesicht. So, ja, stell dir mal ganz irdisch vor. Ja, du kommst nach Hause, ja, und das ganze Haus riecht irgendwie nach einem speziellen Lieblingsessen. Ja. Deine Frau hat es gekocht und irgendwo versteckt. Versteckt deine Frau auch das Essen? Aber immerhin, das Haus riecht danach und du weißt eins, irgendwo im Haus ist es. Es ist da im Haus, du weißt es. Das motiviert dich zu suchen. Wo hat sie letztes Mal versteckt? Wo kann man jetzt suchen? Ja. Du weißt, es ist im Haus, es sind nur wenige Meter. Ja? Ich muss nur noch den Schrank, nur noch die Decke oder irgendwas finden, wo es ist. Wenn ich es gefunden habe, dann ist die Freude vollkommen. Ja? Freude ist vor dem Angesicht Gottes. Jetzt ist nur noch die Frage, wie kommen wir dahin? Es ist alles da. Ja? Aber wir müssen dort erscheinen, wenn wir irgendwo anders erscheinen. Da ist es nun mal nicht, es ist vor seinem Angesicht. Ja? Und wir müssen alle Entschuldigungen wegtun. Ja, ich bin so bedrückt, weil in meiner Gemeinde geht so schwierig und es tut sich nichts bei uns und kein Heiliger Geist und gar nichts. Deswegen bist du nicht bedrückt. Du bist bedrückt, weil du den Himmel schon so lange nicht geschmeckt hast. Hallo? Du bist für deine Seele verantwortlich. Nicht dein Pastor, nicht dein Hauskreisleiter, nicht dein Ehemann. Du bist für deine Seele verantwortlich. Und wenn da Dürre ist, dann deswegen, weil so lange der Strom des Lebens einfach nicht fließen durfte. Psalm 36, dort heißt es, wie köstlich ist deine Gnade, Gott, und Menschenkinder bergen sich in deiner Flügel Schatten. Sie laben sich am Fett deines Hauses. Du musst wissen, früher Fett war das war das Kostbarste überhaupt. Das können wir heute schwer nachvollziehen. Du musst es als Bild nehmen, ja? Sie laben sich am Fett. Ja? Überhaupt nicht kalorienbewusst. Keine Ahnung von moderner Ernährung. Nein, es ist ein Bild für geistliche Erfrischung, für geistliche Stärkung. Sie laben sich am Fett deines Hauses mit dem Strom deiner Wonnen. Nicht nur eine Wonne, ganz viele. Englisch Delight. River of Delight. Strom deiner Wonnen tränkst du sie. Das ist etwas, wo Gott uns tränken will. Mit Hoffnung, mit Glaube, mit Kraft, mit Ausdauer, mit Ermutigung, mit der Gewissheit, ich bin geliebt von ihm, ich bin wertvoll für ihn, ich bin ihm wichtig, er achtet auf mich. Wenn ich sage, ich liebe dich, dann sagt er nicht, ach Mensch, komm, also
Das hast du mir schon so oft gesagt. Kannst du das nicht mal anders zeigen?
Gott ist begeistert, wenn du kommst. Weil er der Vater ist und weil du Kind bist. Du musst das glauben. Ohne Glauben ist es unmöglich. Hast du schon mal gesehen, es gibt Menschen, die sind so abgelehnt. Alle um sie herum können sich Mühe geben und sie lieb haben. Solange dieser Mensch glaubt, er ist abgelehnt, er kann Liebe nicht annehmen. Es ist nicht, dass die Liebe nicht kommt, aber er kann sie nicht annehmen. Ja? So, die Liebe mag da sein, aber wir nehmen sie nicht an und wir genießen sie nicht. Gott möchte, dass wir ein diszipliniertes Leben führen und dass wir vor ihm erscheinen, jeden Tag und tun, was wir als Priester zu tun haben, ihn zu lieben, ihn anzubeten, ihn zu verherrlichen und das alles im Glauben, dass er uns dafür belohnen wird. Er ist ein Belohner derer, die ihn suchen. Womit belohnt er? Mit Wonne. Mit Wonne. Wann hat dich das letzte Mal der Strom der Wonne erfüllt und getränkt? Oh meine Güte, wann war das nochmal? Wann waren diese Toronto-Zeiten? Ja, das ist unser Problem. Wir haben eine Betonung nach der anderen, statt zu bleiben bei dem, was Gott doch offenbart hat und zu sagen, wenn das von Gott ist, wenn das in der Bibel ist, ertränkt sein dürstendes Volk, hier Ströme der Wonne, ertränkt sie damit und viele, viele andere Schriftstellen, dann hat Gott das wiedergegeben, damit wir da drin bleiben und nicht sagen, ach, das war damals, weißt du noch, damals, 95, oh meine Güte, war das schön. Hat Gott sich geändert? Hat Gott gesagt, Leute, ich habe volle Pulle ausgegeben, was ich hatte, jetzt ist nichts mehr da. Ja, wir müssen jetzt zur Demo-Version zurückkehren. Ja? Nee, ich glaube nicht. Er hat kein Problem damit, auszuteilen. Er hat die Fülle. Wir müssen das glauben und wiederkommen und uns dem aussetzen und sagen, Gott, ich will ein Herz haben, was fähig ist, deine Wonnen zu genießen. Das mag sehr viel bedeuten, dass Gott den Finger auf einige Bereiche legt und sagt, da hast du aber kräftige Wonnen der Welt noch, die dich so ausfüllen, dass ich keinen Platz mehr habe in dir. Und da müssen einige Dinge abgeschnitten werden. Wir müssen sagen, ja, hilf mir, dass ich darin nicht mehr meine Lust habe, meine Befriedigung habe. Hilf mir, dass du mir wirklich alles bist. Wer wird das tun? Wer wird das tun? Er selber vergrößert unsere Fähigkeit, von ihm zu nehmen. Er selber schafft in uns sich diesen Raum. Wenn wir nur kommen und sagen, hier komme ich mit meiner Gleichgültigkeit, mit meiner Kälte, mit meinem Desinteresse für dich und meine Unlust, dich zu suchen und all diesen Dingen, hier komme ich und ich bringe dir das alles. Er würde das gerne uns abnehmen. Unser Herz wird nur verändert in seiner Gegenwart. Nirgendwo sonst. Nicht in der Predigt, nicht in Bücherlesen, in Theorien, nur in seiner Gegenwart. Nur da. Und wir sollen glauben, dass diese Schätze da sind. Wir sollen glauben, dass es für uns fließt, ein Strom seiner Wonnen, mit dem er uns tränken möchte. Die Schrift ist voll von solchen Ausdrücken, voll. Jeremia 31, Vers 25. Ich habe die erschöpfte Seele reichlich getränkt und jede schmachtende Seele gefüllt. Jede schmachtende Seele gefüllt. Gott sagt, an mir liegt es nicht. Ich habe es und ich bin bereit, es immer wieder zu geben. Jede schmachtende Seele gefüllt. Und im selben Kapitel, Jeremia 31, bisschen davor, Vers 14. Ich will die Seele der Priester mit Fett laben. Und mein Volk wird sich an all meinem Guten sättigen, spricht der Herr. Gott sagt, ich muss mich um die Seele der Priester kümmern. Wenn die Seele der Priester gesättigt sind, wird es meinem Volk auch gut gehen. Die Priester zuerst. Die müssen gesättigt sein. Wenn die Priester gesättigt sind, wird es dem Volk gut gehen. Das Volk wird auch gesättigt werden. Andersherum, wenn die Priester, wenn sie aufhören zu nehmen von himmlischen Speisen, es braucht keine zweite Entscheidung mehr, es braucht keinen bewussten Entschluss zu sagen, ich lebe jetzt wieder von irdischen Dingen. Wenn sie aufhören, davon zu nehmen, automatisch werden sie anfangen, vom Irdischen zu nehmen. Gott sagt, Jeremia 2, das, ein zweifacher Sünde tut mein Volk. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und sie hauen sich rissige Zisternen, die doch kein Wasser geben. Ja? Gott als lebendige Quelle zu verlassen, ist Sünde. Und es zieht automatisch gleich eine zweite Sünde nach sich, nämlich dann mit viel Arbeit sich was zu schaffen, wovon man dann leben kann. Und das Wort Gottes ist voll von Warnungen, dass diese Dinge nicht geschehen dürfen. Wenn wir anfangen, oder wenn wir aufhören, von Gott zu nehmen, wir werden anfangen, von den irdischen Dingen zu nehmen. Und irdische Dinge in diesem Zusammenhang ist auch der Erfolg unseres Dienstes. Und wenn wir nicht gesättigt sind in Gott, wir werden anfangen zu leben von den sichtbaren Erfolgen und Resultaten unseres Dienstes. Und wenn das anfängt in unserem Herzen zu geschehen und wir gewöhnen uns, durch Erfolg ermutigt zu sein und weichen zurück von Niederlagen wollen einfach diese Resultate sehen. Was werden wir tun? Wir werden anfangen, die Leute zu treiben. Die Leute, für die wir verantwortlich sind, die wir leiten sollen, die wir ernähren sollen, sie werden Lieferanten unserer Genüsse. Alles dreht sich um. Statt dass wir sie ernähren, sie leiten, sie zum Herrn bringen, sie in die Freiheit bringen, sie segnen, ihnen helfen, ihr Glück in Gott zu finden, es dreht sich alles um. Auf einmal sind sie für mich da. Siehst du? Und ich lege ein schweres Joch auf sie. Und dann werde ich sehr schnell ungeduldig werden und zornig werden. Und sie arbeiten nicht genug. Und sie schaffen nicht genug. Und die Gemeinde wächst nicht. Und es passiert nichts. Und dies und das und jenes. Wenn ich anfange, von den Früchten des Dienstes zu leben, werde ich anfangen, ein Sklaventreiber zu sein. Unweigerlich. Das ist, was die Schrift sagt. Und darum spricht die Schrift von Hirten, die Seelen fressen. Schon mal gelesen, Hesekiel 34 und noch an anderer Stelle in Hesekiel. Sie fressen die Seelen. Warum? Weil sie so hungrig sind. Sie sind bereit, ihren leeren Magen mit irgendetwas zu füllen. Ja, wir haben das schon gelesen irgendwo. Ja, hungrige Menschen irgendwo im Wald verirrt, Flugzeugabschuss oder irgendetwas. Ja, nach einer gewissen Weile des Hungers, sie sind bereit, alles zu essen. Sie essen Baumrinde. Sogar fangen sie an, sich gegenseitig aufzuessen. Sind hungrige Menschen, sind die verzweifeltsten Tiere, die du dir vorstellen kannst. Sie sind bereit, alles zu essen. Und Menschen im geistlichen Dienst, wenn sie hungrig sind und nicht von Gott gesättigt sind, sie fallen über Seelen her, sie fressen Seelen. Und du denkst, ach, Altes Testament, Hesekiel. Paulus sagt in Galater 5, wie sagt er? Gleich. Das ist rechts oben. Wenn ihr einander beißt und fresst, so heißt es, wenn ihr einander beißt und fresst, dann seht nur zu, dass ihr nicht ganz aufgegessen werdet oder irgendwas. Geistlicher Kannibalismus in der Gemeinde. Sagst Paulus, also so würde ich das nicht ausdrücken. Das ist ja schon schier unanständig. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Also wenn du dich nicht schützt, das kann sein, du bist völlig verschlungen. Einander beißen und fressen. Ist ja unglaublich. Ausgehungerte Leute sind bereit, über alles herzufallen. Wenn das nur ein bisschen Hoffnung hat, dass es ihren leeren Magen stillen könnte. Und darum ist dieses Gebot da. Das ist nicht ein Vorschlag. Es ist ein Gebot. Wir müssen vor Gott erscheinen. Wir müssen ihm dienen. Wir müssen in seine Gegenwart kommen. Wir müssen die Herzenstüren weit aufhaben und ihm erlauben, uns zu dienen, uns zu sättigen. Wenn Gott uns nicht sättigt, ich sag's noch einmal, es braucht keine zweite bewusste Entscheidung, dass wir anfangen, von anderen Dingen zu nehmen. Und wir hören auf, ein Teil von Gottes Antwort zu sein für diese Welt. Und wir fangen an, ein Teil von Gottes Problem zu sein. Seelenfressende Hirten. Ist das nicht furchtbar? Und wenn du das studierst, Gott nimmt das nicht leicht. Und er sagt, es ist Schluss damit. Ich werde das nicht mehr länger zulassen. Ich werde die Schafe aus dem Maul der Hirten retten. Solche Ausdrücke findest du in Ezekiel. Ich werde aufstehen, sagt Gott. Ich werde die rausreißen aus ihrem Rachen. So, ob uns das gefällt oder nicht, Gott hat uns dazu verurteilt, dass wir in ihm glücklich sind. Wir sind verurteilt dazu, in ihm glücklich zu sein. Einer meiner Lieblingsautoren, von dem ich also versuche, alles zu bekommen, was ich irgendwie nur kriegen kann, das ist Georg Müller, der nicht so bekannt ist. Er hat in England gewirkt, er hatte ein fantastisches Glaubensleben gehabt. Über 70 Jahre hat er die Allmacht Gottes, die Güte Gottes, die Willigkeit Gottes zu segnen und Gebete zu hören demonstriert. Ein fantastischer Mann Gottes. Einer der gesegnetsten Männer Gottes, die wir in Deutschland je hatten. Aber er musste dann leider nach England, um dort seinen Dienst zu tun, weil in der deutschen kleinen Staatlichkeit und engen Mentalität er kriegte keine Lizenz zum Predigen. Und dann ging er nach England. Und er, der wirklich, stell dir vor, der hat nachher für Tausende von Waisenkindern gesorgt. Und Gott hat ihm gesagt, niemals wirst du einen der reichen Industriellen ansprechen und um Geld bitten, du sagst nur mir. Jahrzehntelang, Tausende und Tausende von Kindern und Jugendlichen hat er versorgt. Nur durch Gebet, das ist gewaltig. Und er sagt, du kannst dir vorstellen, ein solcher Mann hat einen großen Schreibtisch und da kommt eine Menge an und da ist viel zu erledigen. Und er sagt, meine erste Aufgabe jeden Tag ist dafür zu sorgen, dass meine Seele im Herrn glücklich ist. Das ist, was dieser vielbeschäftigte Mann sagt. Das ist meine erste Aufgabe, dafür zu sorgen, dass meine Seele glücklich ist im Herrn. Und er schreibt sehr viel über Gott diene mit Anbetung, Dankbarkeit und Nachsinnen über dem Wort. Ja, und dort das zu erleben, Psalm 19, das Wort des Herrn ist köstlich. Die Gebote Gottes erfreuen das Herz. Wir denken, Gebote, oh, je weniger ich davon höre, umso glücklicher bin ich. Ja? Aber die Bibel sagt, die Gebote erfreuen das Herz. Völlig andere Mentalität. Wir sagen, oh, Gebote, nee, weg damit. Ja? Die Gebote des Herrn erfreuen das Herz. Ja? Und er hat sehr viel das studiert im Worte Gottes über wie man vor Gott ist und wie das Wort hineinkommt in unser Herz, wie wir das Wort in unser Herz hineinnehmen, wie wir Gebet und Wort verbinden und so weiter. Und er sagt, das tut er, damit seine Seele glücklich ist in Gott. Daraus kommt wirklicher Dienst, dass wir gestärkt sind in Gott. Wir brauchen nicht den Dienst, dass die Leute Resultate haben und dann irgendwie die Resultate uns glücklich machen. Und all das ganze Zeug, was man so halt manchmal erlebt, das würde alles wegfallen. Ja? Neulich hat mir wieder einer erzählt, es war eine Versammlung, und jemand hat für ihn gebetet, und es war keine Salbung da, und er fiel nicht um. So, dieser Mann Gottes hat gedrückt und gedrückt und gedrückt und gedrückt, bis er endlich nachgegeben hat und umgefallen ist. Hier haben wir ein krankes Herz. Er braucht sichtbare Dinge, um sich daran zu laben, dass er noch der Gesalbte des Herrn ist. Das ist doch krank. Das ist nicht normal. Wenn wir im Herrn glücklich sind, dann brauchen wir nicht solche Dinge. Gott wirkt es oder Gott wirkt es nicht. Aber ich brauche es nicht als Beweis von irgendetwas. Ja? Und viele, viele andere hässliche Dinge, die auf derselben Ebene liegen, würden alle wegfallen, wenn wir alle gesättigt sind in Gott. Gott lädt uns dazu ein, dass wir ihn suchen, ihn kennen, ihn erleben, uns ausstrecken nach ihm, dass wir von seinem Wesen fasziniert sind. Vor einigen Monaten habe ich angefangen, durch Anregung eines von mir sehr geschätzten Mann Gottes. Ich habe angefangen zu forschen in der Bibel über die Schönheit Gottes. Und es ist gewaltig, was die Bibel darüber sagt. Ja, und wir sollen Gott so erleben, dass wir von ihm fasziniert sind, dass wir von ihm einfach wirklich völlig eingenommen sind. unser Herz völlig entflammt ist für ihn. Wir müssen uns nicht anstrengen. Oh ja, Mensch, vergiss es bloß nicht. Du sollst deinen Gott lieben. Nein, wenn wir ihn sehen, wie er wirklich ist. Ja? Wir können nicht anders. Wir können uns nicht mehr zurückhalten, völlig uns ihm auszuliefern, völlig nur auf ihn zu bauen, auf nichts anderes mehr in unserem Leben. Hingabe ist ein normales Resultat oder eine normale Reaktion deines Herzens, wenn du den König siehst. Wie es heißt in Jesaja 33, du wirst den König sehen in seiner Schönheit. Halleluja. Den König in seiner Schönheit sehen. Halleluja. Das ist, worum es geht. Das ist, was Gott haben will. Und Gott wird die Gemeinde verändern und er wird uns tiefer hineinbringen in eine Liebesbeziehung zu Jesus. Wir werden in diese Identität hineinkommen. Wir sind die Braut. Wir sind begehrt und wir genießen das, dass wir von ihm begehrt sind. Und wir wissen auch, welche Verantwortung das für uns hat. Und wir werden unser Herz nicht mehr irgendeinem Dahergelaufenen verschenken. Wir werden das nicht tun, weil wir auf ihn ausgerichtet sind, weil wir ihn lieben über alles und weil wir ihn nicht betrüben wollen. So in die falsche Richtung und fuhren auf Manifestationen ab und haben auf Dinge eine Betonung gelegt, die völlig einfach im Wort keinen Platz hat. Ich habe nichts dagegen, wenn der Heilige Geist kommt und es passieren ungewöhnliche Dinge. Ich habe kein Problem damit. Aber ich muss diese Dinge nicht erzeugen. Und wir kommen in manche Gemeinden, neulich waren wir in einer, na, schon ein bisschen länger her als neulich, und Leute hatten noch so die Spätnachwirkungen von Toronto. Die absurdesten und seltsamsten Manifestationen und gleichzeitig waren sie so leer. Innerlich so ausgepowert, so leer, so traurig. Und das waren nur noch so Reflexe. Weißt du, wie beim Hund. Kennst du den pavlovschen Hunde? Ja, da kannst du dem Hund ein Stück Fleisch vorlegen und mit dem Fleisch zusammen, dass er sieht, klingelt die Glocke, ja. Und er sieht, das Fleisch, Speichel läuft in dem Mund zusammen. Ja? Und nachher einfach, er hört nur die Glocke und der Speichel läuft schon. Er braucht gar kein Fleisch mehr zu sehen. Nur die Glocke reicht schon aus, um das bei ihm auszulösen. Und manche sind auch so, die sind so trainiert. Sie müssen nur bestimmte Reizworte hören. Freude. Und dann geht das alles los irgendwie. Und es ist null Salbung im Raum. Aber man spult seine alten Dinger irgendwie ab. Lass uns doch mal ein bisschen echter werden. Und wir müssen nicht das tun, um andere zu zeigen, wir sind immer noch innen, wir sind immer noch gesalbt oder irgendetwas. Das hat damit nichts zu tun. Ja? Und es geht weiter als nur körperliche Manifestation. Gott will unser Herz hinein. Gott will das Herz in Brand setzen. Gott will heiliges Feuer geben. Gott will uns eine Liebe und Leidenschaft für Jesus geben. Und wenn du dabei zuckst und shakest und vibrierst, wie wenn du unter Schlagsturm bist, kein Problem, aber Hauptsache, dein Herz kommt in Brand. Aber was nützt all das Äußerliche, wenn du immer noch deine Lust in den Dingen der Welt hast? Was nützt das alles? Es wird nichts nützen. Ja. Und das Zentrum muss das Zentrum sein. Und das Zentrum ist die Matthäus 22, 35. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit all deiner Kraft. Mit deinem ganzen Verstand, mit allem, was du hast. Sollst Gott lieben. Das wird wiederhergestellt. Das ist, was Gott haben will. Und Gott wird eine Gemeinde haben, wo wir Jesus sehen. Wo wir auf ihn achten. Wo wir auf ihn schauen. Wo er uns alles ist. Und wo wir nicht irgendwie pflichtgemäß irgendwelche Anbetungszeiten haben. Sondern wo wir hineingehen und uns so verlieren und die Zeit vergessen und alles vergessen, dass wir in einer Versammlung sind und wir nur noch vor ihm stehen. Stunden später kommen wir wieder, die Sonne ist untergegangen, ja, oder es ist schon Advent oder irgendetwas, ja. Und sagen, ja Mensch, die Erde gibt es auch noch, ja. Und wir sind total gesegnet, wir gehen nach Hause, wir haben das Opfer vergessen und alles und die Bekanntmachungen, ja. Das sind Wunder in Deutschland, Gottesdienste, wo Gott so kommt, wo man die Bekanntmachung vergisst. Das ist schon gewaltig. Aber Gott will, dass wir so fasziniert sind von ihm. So fasziniert. Du darfst ruhig noch deine Bekanntmachung machen nachher, ja. Weil durch das Weglassen der Bekanntmachung steigern wir die Salbung ja auch nicht. Das ist ja wieder dasselbe. Der Heilige Geist will den Vorhang wegziehen. Er will uns Jesus zeigen. Und das Resultat davon wird sein, wir werden verrückt werden für Jesus. Wir werden bereit sein, Dinge zu tun, von denen wir noch ein paar Monate vorher gedacht haben, das könnten wir nie. Wir werden bereit sein, Opfer zu bringen. Wir werden bereit sein, in einer Weise zu reagieren, dass wir sagen, Herr, jetzt kann ich verstehen, dass die anderen mich nicht mehr verstehen. Ja? Wie heißt es da von wo war das? So eine schöne Stelle. Lohnt sich darauf zu warten. Ich würde euch segnen. Wo ist das mit der Lea? Nee, mit der Rahel. Ja, hier. 1. Mose. 29. Da wollte er ja die schöne Rahel haben, die er so geliebt hat. Und der böse Onkel gesagt hat, 7 Jahre, unter dem geht's nicht. 1. Mose 29, Vers 20. So diente Jakob für Rahel 7 Jahre. Und sie waren in seinen Augen wie einige wenige Tage, weil er sie so liebte. Was hat es bewirkt? Das 7 Jahre, stell dir mal vor, 7 Jahre. Dass das für ihn so war. Seine Liebe. Diese Rahel war so schön. Sie war so begehrenswert für ihn, dass er gar nicht gemerkt hat, dass das 7 Jahre waren. Das waren nur ein paar Tage für ihn. Weil er all die Zeit gesehen hat, das tue ich und als Lohn dafür werde ich sie bekommen. Und Gott wird die Gemeinde und ihre Mentalität und ihre Willigkeit, in die Nationen zu gehen, ihre Willigkeit, sich hier loszumachen von Hab und Gut und Rente und Haus und all dem ganzen Plunder dieser Welt. Gott wird eine Willigkeit erzeugen, indem er uns Jesus zeigt. Und unsere Frage wird sein, Herr, darf ich dir das auch noch hinwerfen vor die Füße? Nicht, muss ich da noch über den 10. hinausgehen? Muss ich da noch, ich meine überhaupt brutto, netto, wie ist das eigentlich? Diese Kleinkrämerseele, das ist ja furchtbar. Aber wenn die Liebe des Heiligen Geistes kommt und wir sehen Jesus, wir sagen, Herr, ist es okay, wenn ich dir das auch noch gebe? Und das, ich will den Plunder nicht mehr haben. Und hier meine Altersversorgung, ich brauche das nicht mehr, ich habe das doch in dir alles. Das ganze Buch ist voll davon, dass bis ins Alter werde ich saftig sein. Steht im Buch. Die Liebe, die Erkenntnis seiner Schönheit, seiner Größe, erzeugt Willigkeit. Das ist der Punkt. Und das ganze Ding hier heute Abend heißt satt und frei. Jetzt kommen wir zum Punkt frei. Ja? Wenn wir gesättigt sind, wir binden uns an ihn, wir erlauben ihm oder wir erkennen erstmal, wo wir an andere Dinge dieser Welt gebunden sind, an die Meinung von Menschen. Das ist ein ganz wichtiger Bereich. Wir können nicht Gott dienen, wenn wir da nicht losgeschnitten sind. Wir können nicht. Paulus sagt, ich kann doch nicht menschengefällig sein und Christi Knecht sein, Galater 1. Wenn ich Menschen noch gefällig wäre, ich würde nicht Christi Sklave sein. So diese Sklavenmentalität, ich gehöre nur ihm, was immer er sagt, das zählt für mich. Mein Leben ist völlig in seiner Hand. Das setzt voraus, dass ich da losgeschnitten bin von diesen Ängsten. Was werden sie sagen? Was werden sie denken? Wie werden sie mich finden? Sondern er hat unser Herz gewonnen. Und da zählt nur noch eins. Was wird er denken? Was wird er sagen? Wird ihm das gefallen? Und alles andere interessiert uns überhaupt nicht mehr. Es ist nicht ein Opfer, das wir bringen.
Ja, es ist nicht, oh ja, gut, also ich habe so gerne das Lob der Menschen, aber ich darf es nicht mehr. Oh, ein bisschen, noch. Nein, ich darf es nicht mehr. Nein, sondern ich erkenne, was ist denn das? Ich habe sein Lob. Wofür brauche ich das? Lass fahren dahin. Es hat keinen Gewinn. Wir lassen das einfach los und wir weinen dem nicht. Oh, da geht jetzt meine Anerkennung von Menschen. Sag, preis dem Herrn, dass ich davon frei bin. Die können jetzt sagen, was immer. Wir haben ein Berliner Sprichwort. Ist der Ruf erstmal ruiniert, lebt sich's völlig ungeniert. Das ist Berliner Schnauze. Wenn mein Herz auf ihn schaut und ich sehe immer, er sagt, ja, prima, ich freue mich so über dich, geh einfach weiter. Was brauche ich noch? Was noch? Das reicht. Ich kann mich erinnern, das ist so eine tiefe Sache gewesen, vor vielen, vielen Jahren, irgendwann in den 80er Jahren. Wir haben einmal damals so auf heimliche Weise, ich sage nicht illegal, weil es war legal, weil Gott uns geboten hat, das zu tun. Wir haben Literatur und Kassetten und Videos damals in die DDR gebracht. Auf heimliche Wege, weil die offiziellen Wege waren zu und Gott hat andere Wege aufgetan. Und es gab eine Situation, wo wir irgendwie nicht im Zeitplan waren und wir mussten auf unseren Kontakt warten und wir standen am verabredeten Ort oder warteten dort und es dauerte lang und wir warteten. Und es war so ein Druck da, so ein unglaublicher Druck. Und der Feind hat mir mein Gehirn zerquetscht und hat gesagt, jetzt ist sowieso alles zu spät und der Plan ist schon aufgeflogen, die sind schon unterwegs, die verhaften dich gleich und es ist sowieso alles zu Ende. Das zermarterte mein Hirn. Und die Zeit ging, als wenn einer einen Flock oder einen Nagel in die Uhr gehauen hätte. Der Zeiger ging nicht weiter. Es war so furchtbar. Und ich saß da und ich dachte, oh ja, Mensch, jetzt einfach abbrechen. Okay, gut, das hat nicht geklappt. Fahren wir nach Hause, weg hier. Rette sich, wer kann. Ich dachte, nein, die Fracht ist zu kostbar. Und ich sage, Herr, du sollst das wirklich wissen, Herr. Es macht echt keinen Spaß, hier zu warten. Es ist so quälend. Es ist so furchtbar. Es ist wirklich nicht einfach. Du sollst das wissen, das ist nicht einfach. Ja, man darf auch mal auf diese Art sich beklagen beim Herrn. Ich glaube, das darf man. Ja, versteht das. In meinem Herzen Gott sprach, so dem Sinne nach, so kann mich nicht mehr an den Wortlaut erinnern, aber so, er sagte so, dass du das hier tust für deine Brüder und Schwestern in der DDR, das rechne ich dir so hoch an. Und ich weiß, dass das nicht einfach ist, aber du sollst wissen, ich werde dich dafür belohnen in einer Art und Weise, wie du es dir nicht vorstellen kannst. Und als ich das gehört habe, ich war bereit, dann noch einen Tag zu warten. Wenn Gott sein Lob spricht, oh, dann hast du was. Davon lebst du. Petrus sagt, wo sollen wir denn hingehen? Du hast Worte des Lebens. Er kann uns ermutigen, aufbauen. Er kann uns seine Dankbarkeit und Wertschätzung geben. Oh, einmal, als ich zum ersten Mal in das Kaukasusgebiet gefahren bin, schon Wochen vorher, habe ich diese Spirits von Mord und Gewalttätigkeit und Bosheit habe ich zu Hause gespürt. Das ist interessant, wenn du irgendwo anders hinfährst, ja, und da kommst du in neue Gebiete hinein, bevor du da bist, kommen diese Geister erstmal dich besuchen zu Hause. Und du dachtest, das kann eine interessante Reise werden. Und so ein Druck, und der Feind hat mir gesagt, wenn du da hingehst, wir werden dich umbringen. Und lauter solche Geschichten. Und als wir da waren, Gott hat so seinen Heiligen Geist gegeben, in einer für mich völlig unvorstellbaren Art und Weise. Es ist so mächtig vom Himmel runtergekommen auf diese Konferenz dort. Und abends im Bett, ich war so glücklich, erschöpft, müde. Ich sagte, oh Herr, danke für diesen Tag, es war einfach fantastisch. Und Gott tat den Himmel auf und hat mich so erfrischt und gesegnet und ermutigt und durchströmt mit Benny Hinn nennt das Ecstasy Beyond Description. Ich weiß nicht, wie man das auf Schweizerdeutsch sagt, aber in Deutsch würde man sagen, also Ekstase darf man nicht als Christ sagen. Verzückung, sagt Luther. Verzückung. Verzückung in einer Weise, wie man das nicht mehr beschreiben kann. Ecstasy Beyond Description.
Und er gab mir diese Verzückung. Und ich war überwältigt und irgendwie völlig schwach geliebt vom Herrn. Und dann sagt er zu mir: Ich möchte, dass du das weißt. Ich bin so dankbar, dass gegen alle Bedrohung und Einschüchterung des Feindes du hier gekommen bist, damit ich durch dich Menschen da segnen kann. Du sollst wissen, dass ich das sehr, sehr schätze. Wenn wir Dinge tun, Gott wird das anerkennen. Gott wird das honorieren. Wir bringen keine Opfer für Gott, wo er sagt: Tja, ist normal, du bist mein Sklave, was willst du? Das ist, wie du es immer machen wirst, völlig normal. Nein, so ist Gott nicht. Er wird seine Dankbarkeit ausdrücken. Er wird seine Wertschätzung geben. Er wird zeigen, dass er versteht, dass das etwas Spezielles ist. Vielleicht die Engel im Himmel, die verstehen das nicht. Du sagst dem Herrn: Oh Herr, es ist wirklich schwer hier, wirklich dir so auf diese Weise zu dienen. Und die Engel sagen: Wovon redet der? Was soll denn das? Könnte er sich nicht zusammenreißen? Aber dann kommt Jesus und sagt: Jungs, ihr habt keine Ahnung, ich war da unten. Ich war da, ich kenne diesen Druck. Ich weiß, wie das ist, wenn der Feind einem das Gehirn aus dem Kopf drücken will. Beschießt mit allen möglichen Gedanken der Anklage und der Lüge und der Bosheit und der Unterstellung und all diesen Dingen. Ihr habt da keine Ahnung, ich war da unten. Unser Gott kann mitfühlen. Halleluja, er war da, er ist durch das durchgegangen. Mehr als wir das jemals tun werden. Und deswegen kann er uns ermutigen, deswegen kann er trösten, deswegen kann er uns beistehen. Halleluja. Halleluja. Der Geist Gottes wirbt um unser Herz, dass es völlig in Beschlag genommen ist für ihn, dass es nichts anderes mehr will, als seinen Willen zu tun. Dass wir werden wie Jesus. Der Wille Gottes ist unsere Speise. Es ist nicht notgedrungen, ja, wir müssen es auch tun, wir wollen in den Himmel, also wir müssen schon ein bisschen was tun. Ja? Nicht diese Art, sondern das ist das Leben, das ist das Wirkliche, das ist es. Der Wille Gottes, das ist, wovon wir leben. Das ist, wovon wir stark werden. Das ist, was Gott hat für uns. Der Heilige Geist, nur er kann unsere Herzen verändern, dass wir gehorsam lieben. Hast du dich manches Mal gefragt, wenn du die Psalmen liest, und da heißt es: ich liebe deine Gebote, ich lechze nach deinen Geboten. Von unserer Mentalität, wir denken immer: Gebote, naja gut, wenn es unbedingt sein muss, aber nicht zu viele. Ja? Aber der lechzt danach. Der hat durch die Begegnung mit Gott eine Transformation erlebt. Er hat andere Vorstellungen, nicht wie man sie früher hatte oder wie die Leute sie jetzt immer noch draußen haben, der Vorstellung irgendwie von Zwang und Verpflichtung und naja, muss sein, wir wollen ja in den Himmel, dann müssen wir auch hier in den sauren Apfel beißen. Ja. Nicht so, sondern da ist diese Liebe und das ist ein Vorrecht, für ihn zu stehen. Das ist ein Vorrecht, mit ihm zu gehen. Hat dich schon mal diese Schriftstelle irritiert in Apostelgeschichte Kapitel 4? Sie wurden dort ermahnt vom religiösen Establishment und sie wurden geschlagen und dann hat man sie weggeschickt. Und sie gingen voll Freude, weil sie würdig geachtet wurden, um seines Namens willen Schande zu leiden. Also irgendwas hatten die, was uns noch fehlt, oder? Wir würden denken: Oh meine Güte, das haben wir noch überstanden. Herr, hilf, dass das so schnell nicht wiederkommt oder gib jetzt diese Art von Segen den anderen. Ja. Und wahrscheinlich ist alles nur passiert, weil wir nicht richtig gebetet haben. Ja. Und naja, jetzt werden wir erstmal 4 Wochen nach Gran Canaria uns ausruhen. Sie gingen weg aus dieser Situation, wo sie geschlagen wurden, wo sie verachtet wurden. Sie gingen weg mit Freude, weil sie ein Stückchen die Erfüllung erlebt haben, was Jesus gesagt hat: Wo ich bin, wird mein Jünger, mein Diener auch sein. Weißt du? Und in diesen Tagen, es wird so viel geredet von Vollmacht und Power und Erweckung und Gott kommt jetzt und wir sind die Diener des Herrn. Lass uns begreifen, bevor wir die Krone des Herrschens, die Krone der Autorität bekommen vom Herrn, erwartet er von uns oder er lädt uns ein, dass wir die Dornenkrone tragen. Die Krone der Verachtung, des Spottes, der öffentlichen Demütigung, wo wir entkleidet werden, wo wir entblößt werden, wo wir zur Schau gestellt werden. Und dass wir da stehen mit ihm und unser Herz bewahren, sagen, Herr, für dich. Und da heraus, aus dieser Einheit in seinem Leiden, in seiner Ablehnung, in seinem Verworfensein, da heraus wird Autorität kommen. Da heraus. Nicht aus irgendwelchen Techniken, aus irgendwelchen Dingen, die man so sich aneignen kann. Es kommt nicht durch Aneignung. Wenn Gott Autorität gibt, dann gibt er es souverän. Und niemand kann diskutieren und sagen, ja, aber er ist nicht lizenziert und er ist nicht einer von uns und er ist das nicht und dies nicht. Gott fragt keine Komitees, wenn er jemanden salben möchte. Er braucht nicht die Mehrheiten, um auf jemanden die Salbung zu geben, der Autorität. Alles, was er braucht, ist ein Herz, das gesagt hat, Jesus, ich will auf deinen Wegen gehen. Ich will, dass du ein tiefes Werk in mir tust. Ich will dir die Treue halten, auch an Tagen, die nicht leicht sind. Auch da, wo ich um deines Namens willen verachtet werde, ausgestoßen werde, ausgegrenzt werde. Petrus sagt, wenn sie allerlei Böses über uns sagen, wenn sie lügen dabei, das ist wichtig. Wenn sie Böses über uns sagen, das stimmt, haben wir keine Verheißung. Aber wenn sie Böses sagen, und das stimmt alles nicht, wenn sie uns verleumden, Lügen über uns erzählen, dann sagt er, dann, ich glaube, Jesus sagt es auch, Petrus bringt es später nochmal ein bisschen ähnlich, ich habe nicht so den Wortlaut, aber beide sagen im Wesentlichen das Gleiche. An dem Tag, dann freut euch und hüpft. Das ist Wahnsinn, ne? Wir würden die halbe Gemeinde anrufen und sagen, weißt du, was passiert ist? Weißt du, was sie mit mir gemacht haben? Weißt du, wie schrecklich alles ist? Und Jesus sagt, an dem Tag freut euch und hüpft. Das ist der helle Wahnsinn. Warum, sagt er, an diesem Tag sollen wir uns freuen und hüpfen? Petrus erklärt es, weil der Geist der Herrlichkeit auf euch kommt. Der Geist der Herrlichkeit kommt. Sagt, ja, wo kriegt man den? Wer muss mir die Hände auflegen? Nein, steh mit Jesus zur Wahrheit. Lass dich bespucken, verleumden, ins Gericht zerren, ohne dass du all deine Beweise, die du hast, benutzt, um dich zu rechtfertigen. Steh mit Jesus, halt deinen Mund. Es gibt Phasen, wo du stehst mit Jesus und andere stehen gegen dich auf und du siehst ganz schön alt aus. Und du hast die Beweise in der Tasche. Und Gott sagt, lass sie stecken, benutze sie jetzt nicht. Es mag andere Phasen geben, wo Gott sagt, mach deinen Mund auf, konfrontiere, sprich heraus, sag, was du zu sagen hast, bring das Wort des Herrn. Wir müssen wissen, was der Geist will. Was ist das jetzt? Ist das jetzt die Stunde der Dornenkrönung? Oder ist es die Stunde, wo Gott ein machtvolles Wort der Konfrontation durch uns gibt? Wir müssen das wissen, wir dürfen das nicht verwechseln. Aber Gott sehnt sich nach solchen, die ihm so vertrauen, dass sie mit ihm stehen. An diesem Ort der Schande. An diesem Ort des Verworfenseins, des Verkanntwerdens. Wo wir ganz alleine stehen. Vielleicht die engsten Freunde uns verlassen haben und nicht mehr verstehen. Aber an dem Tag wird eine neue Salbung geboren. An dem Tag wirst du losgeschnitten von der Angst, was könnten die anderen denken. An dem Tage wird ein Dienst geboren, der nicht von Menschen ist, der nicht von Menschengunst irgendwie protegiert und irgendwie lanciert wird. An dem Tage kommt ein Dienst, der kommt vom Himmel. Da kann dahinterher, wie Luther, und wenn die ganze Welt verteufelt wäre und wollt uns gar verschlingen, dann sagst du, hier stehe ich. Ich kann nicht anders, so wahr mir Gott helfe. Du stehst für die Wahrheit und wenn um dich rum alle aufstehen und sagen, das ist falsch, das ist schlecht, das ist verkehrt, ihr leere Buh, böse, schlimm, irgendwas, was sie dir sagen will. Du stehst mit Gott. Was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Nichts von dieser Welt bremst dich. Nichts hält dich auf. Nichts. Da kommt etwas vom Himmel, gegen das kann man reden, wie man will.
es wird doch immer wieder sich erweisen als echt, als vor dem Himmel. Das ist, was wir sehen müssen. Das ist, was das Reich Gottes vorwärts bringen wird. Nicht Techniken, Prinzipien, Ideen, Programme, sondern Menschen, die mit Jesus stehen. Menschen, die bereit sind, für ihn zu leiden. Dann werden sie auch mit ihm herrschen. Ist das nicht, was die Bibel sagt? Wenn wir bereit sind zu leiden, dann werden wir auch mit ihm erhoben werden zu herrschen. Halleluja. Und wenn wir erst einmal in diese Freiheit drin sind, oh, wie wunderbar ist das. Wenn wir frei sind, sogar Menschen, die wir lieben. Und Gott sagt, sag ein Wort. Sag etwas, was ihnen nicht gefallen würde. Du betest, du hast wackelige Knie, aber du sagst es. Du bist frei. Du hast nicht das Ziel, ich darf diese Freundschaft nicht verlieren. Ich darf diese Gunst nicht verlieren. Ich darf diesen Menschen, der mir eine Tür öffnet in andere Länder, ich darf doch nicht verlieren. Du hast das alles nicht mehr. Du bist frei. Wer in Gott frei ist, niemand kann ihn aufhalten. Niemand. Das ist das Geheimnis der ersten Christen. Sie haben einen Teufel zur Weißglut getrieben. Sie haben Jesus mehr geliebt als ihr eigenes Leben. Ja, was willst du mit solchen Leuten tun? Das ist, warum die Welt solche große Angst hat vor den extremen islamischen Fundamentalisten. Weil du kannst nichts gegen sie tun. Die sind so verrückt, die sind bereit, in ein Auto sich zu setzen mit Sprengstoff, fahren vor ein Haus und wumm, blasen sich mitsamt dem Auto mit Sprengstoff in die Luft. Was willst du gegen solche tun? Es gibt keine Möglichkeit, vor solchen Fanatikern dich zu schützen. Dazu ist unsere Gesellschaft viel zu sensibel und wackelig und viel zu kompliziert und vielschichtig. Und diese Mentalität, ich rede nicht davon, dass wir Himmelfahrtskommandos unternehmen und uns mit Sprengstoff in die Luft jagen, nein, aber diese Mentalität, dass nichts uns abschreckt, keine Gesetze, keine Androhung von Gewalt, keine Verleumdung, keine Medienkampagnen, was du dir vorstellen kannst, nichts würde uns abhalten, für Jesus offensiv nach vorne zu gehen. Keine Androhung von Gefängnis, keine Folter, kein gar nichts. Jeder Staat ist hilflos solchen Fanatikern ausgeliefert. Man kann sie nicht bremsen, die kannst du nicht in den Griff kriegen, die kannst du nicht zähmen, mit denen kannst du nicht verhandeln, die kannst du nicht an einen Tisch bringen, du kannst kein Agreement mit denen schließen. Es ist alles aussichtslos. Die sind festgelegt und fertig aus. Und nichts und niemand, die kannst du auch nicht kaufen, bestechen, ihnen viel Geld geben, damit sie aufhören. Nee, die sind nicht in den Griff zu kriegen von dem System dieser Welt. Und die Kirche, die Gemeinde Jesu, am Ende wird so aussehen. Das wird sie haben. Sie haben Satan überwunden, weil sie ihr Leben nicht geliebt haben bis in den Tod. Niemand von uns hat das. Wir können das nicht hervorbringen. Wir können nicht sagen, ja, ich bin schon immer so heldenhaft veranlagt gewesen. Mir fehlt da nur noch ein kleiner Segen, so eine kleine Handauflegung. Dann habe ich es. Niemand von uns hat das Zeug dazu. Von Natur aus, wir sind alle Feiglinge, oder? Oder spreche ich von mir? Aber wenn Gott kommt und unsere Herzen verändert und uns Jesus zeigt und uns eine Liebe gibt Hohelied. Die Liebe ist stärker als der Tod. Eine Flamme des Herrn. Eine Flamme des Herrn. Und was der Heilige Geist tun wird in den nächsten Jahren, diese Flamme immer mehr entzünden. Und er sucht Leute, die nicht mehr sich ablenken lassen von irgendeiner neuen Strömung, einer neuen Lehre, einem neuen Prinzip, einem neuen Programm, ein neues Gemeindemodell, was irgendwie anscheinend sehr evangelistisch, dynamisch, erfolgreich ist oder irgendetwas, sondern Leute, die nur noch ein Ziel haben. Ich will meinen Jesus kennenlernen und ich will ihn lieben in einer himmlischen Art und Weise. Das ist mein Ziel. Und für dieses Ziel gebe ich alles. Hast du gelesen bei Paulus? Philipper, Kapitel 3. Ich meine, er hatte einen Stand in der Gesellschaft, er hatte Doktorgrade, er hatte Ansehen, er hatte etwas gehabt. Philipper 3, aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja wirklich, ich achte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen. um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte. Er sagt nicht, oh, dank sei Gott, ich kriegte in einem wunderbaren Moment einer großen Euphorie in der Konferenz, ich kriegte den Mut, meine ganzen Doktorgrade wegzulassen. Hinterher habe ich sehr bedauert, aber da waren sie schon weg. Nein, er sagt, das ist nichts für mich. Das bedeutet mir nichts mehr. Was früher Leute über mich gedacht haben, was meine Position war, wie sie umgegangen sind. Alles unwichtig. Alles wirklich nur noch läppische, bagatellen Dinge für den Abfalleimer. Nichts mehr von Interesse. Warum? Damit ich Christus gewinne. Ich frage mich, was das bedeutet. Ein Apostel, der im Himmel war, der so Jesus geliebt hat, mehr als sein eigenes Leben, und er jagt einem Ziel nach. Er will Christus gewinnen. Ich frage mich, was gibt es da noch für Dimensionen von Liebe zu Gott, von Gemeinschaft und von Nähe? Apostel, schreibt 2/3 des Neuen Testamentes, Zeichen und Wunder, gewaltigen Dienst. Und er sagt, ich möchte Christus gewinnen. Ich möchte in ihm erfunden werden, nichts Eigenes mehr, nichts mehr, was irgendwie selbstgemacht ist. Indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Und jetzt noch einmal hier, um ihn, ich ändere mal ein bisschen hier die Satz, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Das waren seine Ziele. Wann hast du das letzte Mal gebetet? Um die Kraft der Auferstehung zu kennen. Die Gemeinschaft seiner Leiden zu kennen. Die hatten Ziele, von denen wir noch nicht einmal wissen, dass es überhaupt wichtige Ziele sind. Die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Ja wirklich, ich achte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte. Was für Ausdrücke, was für ein Herz. Puh. Wieso hatte Paulus das? Weil der Heilige Geist in ihm wirken konnte. Weil der Heilige Geist sein Herz umgestaltet hat. Ihm die alten Vorstellungen und Lebensziele und Werte und Verhaltensregeln, was richtig ist und was man tun darf und was man nicht tun, das hat er ihm alles weggenommen, weil er ihm das übergeben hat. Und er hat etwas Neues geschrieben auf sein Herz. Etwas Neues geschrieben. Das ist eines der Hauptmerkmale des neuen Bundes, dass Gott sein Wort auf die Tafeln unseres Herzens schreibt. Das ist etwas anderes als das Gebot, das von mir verlangt und das fordert und das hängt irgendwie so bedrohlich über mir. Das Wort auf meinem Herzen oder in mein Herz hineingeschrieben bedeutet, ich will, was er will. Ich begehre, was er begehrt. Ich liebe, was er liebt. Und auch ich hasse, was er hasst. Von Jesus heißt es, Hebräer 1. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat Gott dich mit Freude überschüttet. Halleluja. Wo kam die Freude von Jesus her? Weil er mit Gott übereingestimmt hat. Weil er geliebt hat, die Gerechtigkeit und die Gesetzlosigkeit gehasst hat. Heute ist so viel Humanismus in der Gemeinde. Wann hören wir einmal eine Predigt über, jetzt lerne endlich einmal zu hassen, die Gesetzlosigkeit? Wann haben wir schon so etwas mal gehört? Und doch in Römer 12 ist das Gebot, verabscheut das Böse. Das ist nicht irgendwie ein netter Vorschlag, das ist ein Befehl. Verabscheut das Böse. Und von Jesus sagt von der einen Gemeinde, das ist das Gute an euch. Ihr hasst die Werke der Nikolaiten, die ich auch hasse. Und wann werden wir Jesus erkennen, wie er wirklich ist? Der voller Liebe, voller Leidenschaft, voller Feuer und auch voller Hass ist. Wir waren in einer Gemeinde und ich sagte, wann werden wir anfangen zu hassen? Das Böse. Und er kam nach vorne und sagt, weißt du, Bruder, wir sollen doch lieben. Ich sage, nimm Konkordanz und schau mal das Wort hassen nach. Und dann komm wieder. Nächste Pause kam er wieder, war so ein Tagesseminar. Sagte, ja wirklich, immer wieder habe ich das gefunden, Gott hasst und ich soll auch hassen. Hasst das Böse, heißt es zum Beispiel. Und verabscheuen ist, dieses in Römer, ist ein Ekel haben, ein Abscheu, ein Horror haben. Wenn es Dinge gibt, vor denen du einen Horror hast, wirst du mit Sicherheit nicht deine Freizeit damit verbringen, auf dem Fernsehbildschirm dir dieses Zeug anzuschauen, glaub es mir. Wenn du einen Horror davor hast, dann sei Gott, dass ich weiß, wo der Ausknopf ist. Dass er mich das gelehrt hat. Du musst nicht, oh, ich darf doch nicht sehen, oh, ich möchte aber so gerne. Du bist nicht hin und her gerissen, du hast das Zeug. Es ist fertig. Es gibt etwas mehr als Gehorsam mit zusammengebissenen Zähnen. Es gibt mehr, es gibt Tieferes, es gibt ein Herz, wo das lebt, was in Gott lebt. Meinst du, Gott sitzt im Himmel und er widersteht im Internet und will da nicht irgendwie in die pornografischen Dinge reinschauen? Oh, meinst du, er hat damit Probleme? Ich glaube nicht, dass er in sich etwas hat und das zieht ihn da so hin und es fühlt sich so schön an, ist leider verboten. Er hat nicht dieses Problem, er ist heilig. Und das heißt, da ist Reinheit in ihm. Und wir können mit all unseren Lüsten nach den unreinen Dingen zu ihm kommen, ihm das alles geben und sagen, hier, nimm das alles raus. Da ist auch das, da ist das, da finde ich das in mir. Da finde ich diese perversen Ideen, nimm das. Nimm es, nimm es. Wir schütten das alles aus und Feuer kommt. Und etwas Neues brennt in uns. Halleluja. Das ist mehr als nur, ich muss ja als Christ, man soll ja. Vergiss es. Das ist etwas Tieferes. Er will unser Herz transformieren. Durch Feuer! Halleluja! Halleluja! Aber was wir tun sollen, uns diesem Feuer aussetzen, ob wir danach uns lustig fühlen oder nicht, sondern jeden Morgen zu kommen und sagen, hier bin ich, direkt voll im Feuer, tu dein Werk in mir. Schreib dein Wort, dein Gesetz, dein Gebot auf mein Herz. Transformiere mich. Mach, dass ich will, was du willst. Es geht nicht an einem Tag, es geht nicht in einer Woche. Morgen für morgen erscheinen und das Feuer pflegen und brennen lassen. Und da werden wir satt und frei in dem Herrn. Satt und frei. Halleluja. Und da werden wir dann geschickt und wir können Dinge tun. Wir können Dinge sagen, wo wir früher gedacht haben, nie im Leben, eher beiß ich mir die Zunge ab, ehe ich so etwas sagen würde. Aber wir sind frei, weil wir satt sind. Wir brauchen nicht den Applaus. Oh, Tätschel, Tätschel, Bruder, du bist ja unser Liebster. Wir brauchen das nicht. Wir sind schon getätschelt von oben. Das hat uns schon voll gemacht. Ja, wenn du gesättigt bist, ich weiß nicht, was du jetzt heute Mittag gegessen hast, aber nehmen wir an, du warst jetzt wirklich in dem exquisitesten Restaurant von ganz Spiez. Und du kommst aus dem Restaurant und da kommt ein Freund und sagt, du, ich lade dich zur Pommesbude an der Ecke ein. Du sagst, danke, ist lieb gemeint. Aber echt, ich bin so satt. Ich bin so voll. Da geht nichts mehr rein. Wirklich nicht. Vielleicht ein andermal. Du musst nicht lange Kämpfe kämpfen, um der Versuchung der Pommesbude zu widerstehen. Oder? Weil du satt bist und da ist noch diese Soße von diesem Braten auf deiner Zunge. Und du sagst, ich werde doch nicht jetzt mir Pommes da rein tun und diesen Geschmack irgendwie verlieren. Das wirst du nie tun. Nein, da ist es noch alles. Galater 5, Vers 16. Wandelt im Geist. Seid satt in Gott. Lasst dem Heiligen Geist Gelegenheit, euch zu tränken mit himmlischer Wonne. Das ist meine Amplified Version, meine Expanded, meine ausgedehnte, in Klammern, ja? Wandelt im Geist, ja? Nimm es alles, immer wieder. Und ihr werdet die Lüste des Fleisches nicht verbringen. Aber wenn du wie ein ausgehungerter Wolf über die Steppe läufst,
Du wirst über jedes tote Stück Aas herfallen, was du irgendwo findest. Lass uns satt sein in ihm. Satt und frei in dem Herrn. Halleluja, das gibt es. Die Bibel ist voll davon. Halleluja, Amen.